Willkommen zu BT Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energie. Wir sprechen hier über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft, verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven. Wir sind inzwischen bei Folge 9 angelangt und damit in 2 Wochen schon zweistellig. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und euch dieses spannende Thema nicht entgehen lassen wollt. Heute geht es nämlich um Netzbetreiber und wie sich diese aktuell am besten für die Zukunft fit machen können. Und weshalb ein guter Plan aktuell noch wichtiger ist als früher. Ich bin Lukas und heute ist an meiner Seite
der Sebastian. Hallo Lukas, freue mich.
Für die Folge haben Sebastian und ich uns noch zusätzlich kompetente Verstärkung geholt. Und zwar sitzt uns hier heute Heinz-Werner Hölscher gegenüber, der bei uns bei BET das Thema Strategie verantwortet und sicherlich gleich aus dem Nähkästchen berichten wird. Heinz-Werner, schön, dass du dabei bist.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Heinz-Werner, vielleicht zum Einstieg ein paar banale Fragen, um mal ein bisschen reinzukommen. Wie würdest du dich selbst beurteilen als Koch? Was ist dein liebstes Reiseziel und wie waren die letzten 3 Langstreckenerlebnisse mit der Deutschen Bahn denn so für dich?
Das Urteil zum Kochen kann wahrscheinlich bestens meine Frau und meine Kinder geben, aber ich koche sehr gerne, vor allem mit Freunden oder mit der Familie und deswegen glaube ich sehr gut.
Und bist du da der asiatische, italienische oder der Hausmannskosttyp?
Italienisch, definitiv.
Ah, klassisch. Sehr schön. Sehr schön. Und wo warst du zuletzt? Und war das, also ich weiß, wo du zuletzt warst sogar. Du standst auf Skiern. Und ist es denn dein liebstes Reiseziel, auf Skiern zu stehen, irgendwo in den Alpen? Oder ist es die Sonne und der Strand?
Wie beim Essen der Süden, aber da am liebsten die Alpen. Und das heißt Schweiz, Österreich und sozusagen Italien. Und ja, zuletzt beim Skifahren, weil das ist einfach das, was wir als Familie unheimlich gerne machen. Wandern, Skifahren. Dass die Berge das Hauptziel.
Ja, verstehe ich auch total. Und wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja jetzt heute wieder hier in Aachen, lebst aber natürlich im Süden, in der Nähe von Freiburg. Du kommst und reist natürlich viel mit der Bahn. Und wir alle reisen viel mit der Bahn und die Erlebnisse sind ja immer von bis. Ich persönlich stelle irgendwie eine gute Entwicklung da overall, insbesondere was so in den letzten 5 Jahren an Service angeht, wie die Kommunikation ist deutlich besser geworden. Aber wie waren denn so deine letzten 3 Erlebnisse? War das wie so quasi ein Auf und Ab?
Genau so würde ich sagen, ne? Mit allen Höhen und Tiefen und trotzdem fahre ich unheimlich gerne Bahn, weil da hat man Zeit zu lesen, zu arbeiten. Viel besser als im Auto. Beim Auto merkt man vielleicht oft gar nicht, wie viel man eigentlich im Stau steht, ne? Und wie sich das Ganze verzögert. Und deswegen dann lieber bei der Bahn. Gibt auch mittlerweile bei der Bahn immer sehr lustige Durchsagen. Auch die Schaffner nehmen es mittlerweile mit Humor, wenn es nicht immer so klappt, wie es eigentlich soll.
Wir müssen, glaube ich, noch erklären, warum du jetzt so oft in der Bahn sitzt. Du bist ja relativ neu noch bei BET, bist jetzt Partner für den Bereich Unternehmensentwicklung. Und warst vorher ja bei der Badenova. Was hat dich zu dem Wechsel zur BET letztlich auch bewogen, bei BET ja anzufangen? Genau daher eben dann auch die vielen Zugfahrten, nehme ich an, zwischen Freiburg und Aachen, aber auch anderen Städten in Deutschland.
Ja, richtig. Als Familie fühlen wir uns einfach sauwohl, würde ich sagen, in Freiburg, in der Region, Nähe zu den Alpen, zu den Bergen, eine schöne Stadt. Deswegen war klar, das ist unser Standort privat. Aber ich kenne natürlich BET schon viel länger. Ich bin seit 25 Jahren in der Energiewirtschaft, war in den letzten 25 Jahren vor allem natürlich auf der anderen Seite, so der Kundenseite, im Konzern, im Stadtwerkeumfeld. Habe da auch sehr viel und sehr intensiv immer wieder mit BET zusammengearbeitet. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann lag das eigentlich relativ nahe, jetzt mit dieser Erfahrungsschatz auch zu sagen, wie kann ich jetzt sozusagen auch anderen Stadtwerken, anderen Energieversorgern sie unterstützen bei dieser Transformationsaufgabe Energie- und Wärmewende.
Wie ist da auch persönlich der Wechsel für dich? Weil ich mir vorstelle, dein Netzwerk hat dich ja kennengelernt als Geschäftsführer und jetzt bist du auf der Beraterseite. Ist das was dann teilweise auch zu Nachfragen führt im Netzwerk oder ist das auch ein so gewöhnlicher Weg letztlich, dass das für alle auch ganz selbstverständlich ist, dass das immer mal wieder vorkommt?
Gewöhnlicher Weg weiß ich jetzt gar nicht, könnte ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, sowohl für BET als auch für mich ist natürlich das Netzwerk extrem wichtig, das jetzt auch mit zu BET zu bringen. genau auch die Erfahrung vielleicht aus der Praxis mitzubringen und dann natürlich bei ganz, ganz vielen anderen Stadtwerken, und da hilft wieder das Netzwerk, auch diese Erfahrung in Projekte einzubringen. Darauf freue ich mich, und das haben viele sehr positiv auch wahrgenommen, mir positiv zurückgespiegelt. Und ich kann sagen, mir macht es einfach Spaß im Team BET.
Und wir sind super happy, dass du bei uns bist, Heinz-Werner, und dass wir dich dafür gewinnen konnten, uns auf diesem Weg hier bei BET mit zu begleiten. Also das hat hier intern total die Türen geöffnet und ein Lächeln in alle Gesichter gezaubert. Heute befinden wir uns ja so ein bisschen auf einer Zeitreise. Es ist heute der 16. April, wo wir das hier aufzeichnen, und die VKU-Studie ist ja noch nicht erschienen, sondern wird erst noch erscheinen. Und gleichzeitig erscheint im Anschluss am 28. April dieser Podcast. Das heißt, wir können über alles reden, was wir in der Öffentlichkeit noch nicht reden können, hier in diesem kleinen, erlauchten, geschützten Raum. Bitte nimm uns doch mal in groben Zügen mit, was die Leser von der VNB Roadmap 2045 so erwarten dürfen.
Ja, das Kernthema ist, und das nimmt man wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit wahr, die Energie- und Wärmewende findet dezentral statt. Und gerade im Stromnetz heißt das auch, dass ganz viele Netzbetreiber, um die 870 in Deutschland, sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und wie bei der Bahn würde ich sagen, viele Kunden, viele Dienstleister, dritte Akteure nehmen natürlich auch die Zusammenarbeit unterschiedlich wahr. Wie schnell kann ein Prozess laufen? Wie schnell kriege ich meine PV-Anlage ans Netz? Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, und man kann sagen, es gibt auch durchaus eine öffentliche Diskussion. Ja, braucht es in Deutschland diese 870 Verteilnetzbetreiber? Und wir sind vom VKU beauftragt worden, um genau dieses Thema näher zu beleuchten, um uns das anzuschauen und auch Unterstützungsbedarf zu bieten für die unterschiedlichen Stakeholder. Wie kann ich dieses Thema denn genau bewerten? Und das ist so ein bisschen der Ausblick, was machen wir eigentlich in der Studie?
Ja, und ich habe ja das Vergnügen, auch mal internationale Finanzinvestoren im Bereich Transaktionen beraten zu dürfen. Und wenn man denen dann irgendwie die Anzahl an Stadtwerken und Netzbetreibern erklärt, das verstehen die ja überhaupt gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ein total valides Thema, sich damit mal zu beschäftigen. Deswegen total spannend. Und so vielleicht mal direkt an die Frage: Sind denn die 800 plus X sinnvoll für Deutschland? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und dass ich das dann quasi in Zukunft dann noch besser erklären kann meinen Kunden?
Grundsätzlich erstmal eine berechtigte Frage. Wir sind in Deutschland föderal aufgestellt, und gerade das Thema Daseinsvorsorge ist eine kommunale Aufgabe. Deswegen haben wir Konzessionen in Deutschland für Strom und Gas, und deswegen haben wir auch die Struktur, die wir haben. Das hat einfach historische Gründe, hat auch, sagen wir, grundgesetzlich verankerte Gründe, wieso es diese Strukturen gibt, wieso diese gewachsen sind. Wieso haben wir nicht nur große überregionale Stromnetzbetreiber, sondern auch kleinere Stadtwerke? Ich würde sagen als Antwort, ja, weil gerade die Energiewende vor Ort stattfindet. Und weil da Dezentralität auch einen Beitrag leisten kann zur Umsetzung vor Ort, zur Akzeptanz vor Ort, weil auch Ergebnisse aus diesem Stadtwerk dann vor Ort auch für die kommunalen Haushalte einen Beitrag leisten. Und deswegen würde ich sagen, wir in Deutschland haben gerade diese Dezentralität als Stärke im Markt, aber natürlich für jemanden, der von außen kommt, der sagt, wir haben nur eine Handvoll Energienetzbetreiber, ja, andere Perspektive auf das Thema.
Was ich auch interessant finde, ist, dass diese Studie eben gerade vom Verband Kommunale Unternehmen, also vom VKU, beauftragt worden ist. Mhm. Es könnte man meinen, genau diese 870 Unternehmen plus auch weitere sind ja auch Mitglied im VKU. Also sägt der VKU dann nicht auf dem Ast, auf dem er sitzt, wenn er diese Studie jetzt machen lässt?
Im Gegenteil, es ist ein unabhängiges Gutachten, das wir da als Auftrag bekommen haben. Das heißt, wir haben wirklich auch die gutachterliche Freiheit, alle Perspektiven auch zu betrachten. Wo sind die Herausforderungen in dieser dezentralen Struktur? Also wie kann ich auch in dezentralen Strukturen zum Beispiel Skaleneffekte heben über Kooperation? Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf. Und wo sind aber auch die Chancen im Sinne von Resilienz, Akzeptanz vor Ort, Nähe zu den Kunden, wo dezentrale Strukturen definitiv Stärken haben?
Du sprichst gerade schon ein spannendes Thema an. Lass uns da kurz bleiben. Kooperationen. Mhm. Wo sagen wir denn in der Studie, oder wo ist dein Bauchgefühl, oder wo würdest du raten, das ist ein bisschen zu klein, macht euch mal Gedanken. Gibt es da pauschale Antworten, was zu klein und zu groß oder was zu klein ist oder was funktionieren kann? Und wie definieren wir dann für Kunden genau dann die Schritte, die es zu gehen gilt? Mhm.
Genau das haben wir in der Studie, ein kleiner Sneak Preview sozusagen auf das Gutachten, sehr differenziert auch beleuchtet. Wir haben einerseits geguckt, wie sind die Strukturen ausgeprägt? Wir haben uns angeguckt, zweitens, was für Treibertrends haben wir denn? Also wie verändern sich einfach Herausforderungen im Rahmen der Energiewende durch Digitalisierung, durch Massenprozesse, weil immer mehr Kundinnen und Kunden entsprechend erneuerbare Energien haben wollen? Das haben wir uns angeschaut und dann darauf aufbauend natürlich die Antwort auf deine Frage. Was heißt das jetzt konkret? Wie kann ich in diesen bestehenden Strukturen, die einfach gegeben sind, Status quo, wie kann ich da jetzt sozusagen die Vor- und Nachteile optimal auswägen und wie kann ich über Kooperationen dann die Energie- und Wärmewende noch effizienter gestalten?
Du hast gerade das zentrale Wort ja auch nochmal genannt, Kooperation. Vielleicht können wir da nochmal einsteigen, weil das ist ja auch ein relativ breites Feld. Wenn ich über Kooperationen spreche, dann kann das bedeuten, ich treffe mich vielleicht dreimal im Jahr und tausche mich aus. Das ist auch schon eine Art von Kooperation. Das kann aber auch bis hin zu Fusionen von Unternehmen gehen. Welches Spektrum guckt ihr euch genau an? Gibt es da quasi eine Einschränkung oder ist es erstmal ganz offen und alle Formen der Kooperation werden untersucht?
Wir haben ganz bewusst die volle Bandbreite gewählt. In der öffentlichen Wahrnehmung, so war ja auch vielleicht die Frage von Lukas eben, ja, da wird viel über Fusion, so nach dem Motto, jetzt machen wir aus 870, keine Ahnung, 10 oder 20 Netzbetreibern. Da wird viel drüber diskutiert. Meine persönliche oder unsere Einschätzung zu dem Thema ist, wenn wir das Thema angehen, hätten wir ganz viele rechtliche Fragen. Ja, sprechen wir dann über Enteignung? Hoffentlich nicht. Wir haben auch viele Fragen, wie würde ich denn das zusammenfügen? Das heißt, da würden sich im Zweifel die nächsten 5, 6, 10 Jahre Juristen mit beschäftigen, wie kann ich aus 870 Unternehmen 10 machen. Das wird uns aber für die Energie- und Wärmewende kein Stück weiterbringen. Und deswegen, wie gesagt, wir müssen die Bandbreite der Kooperationsformen uns anschauen, müssen auch gucken, wie können denn Unternehmen schrittweise in Kooperationen reinwachsen, mal niederschwellig über einen Informationsaustausch, dann vielleicht über Dienstleistungsverträge. Und ja, am Ende des Tages können auch Unternehmen entscheiden, wir wollen das gemeinsam machen, vielleicht bis zu einer Vollintegration, Fusion. Aber ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, jetzt nur über Fusionen zu diskutieren und deswegen auch die Bandbreite der Kooperationsform.
Also geht es eher darum zu schauen, welche Aufgaben müssen wir an alle erledigen und wo können wir vielleicht in, ich weiß nicht, regionalen Verbünden als Unternehmen erstmal einzelne Aufgaben uns hernehmen, wo wir dann gemeinsam arbeiten, um Synergieeffekte zu heben, Skaleneffekte zu heben und letztlich dadurch effizienter zu werden. Ist das Ziel letztlich der Studie?
Genau. Wir haben in einem Gutachten sozusagen vor die Klammer gezogen, jedes Unternehmen, und das ist auch der Appell an die Branche, jedes Unternehmen muss sich über Kooperationsform Gedanken machen. Das ist ein Teil der strategischen Vorüberlegung. Wo, in welchen Bereichen kann ich als Unternehmen Mehrwerte generieren, wenn ich das zusammen mache? Oder wenn ich Sachen nicht mehr mache und mir das von einem Dritten in der Kooperation als Dienstleistung hole? Ganz, ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, vor die Klammer gezogen werden muss.
Genau, das sind ja dann im Grunde zwei unterschiedliche Wege, ne? Einmal der rechtliche Hammer, wir wollen auf 10 und jetzt machen wir es irgendwie, ne? Da bin ich 100% deiner Meinung, dass das sozusagen nicht 100%ig meine Überzeugung wäre und sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite quasi, so verstehe ich dich jetzt, unser Vorschlag, tauscht euch mehr aus, guckt, was sinnvoll ist mit euren Nachbarn und wachst, sagen wir mal, so langsam in ein Miteinander rein. Und wenn man das jetzt aber dann weiterdenkt, was glaubst du denn, wo stehen wir denn 2050?
Kernaussage aus unserem Gutachten ist eigentlich zu sagen, am Ende des Tages braucht es vielleicht auch gar nicht die Fusion. Das muss nicht das Zielbild sein, im Gegenteil. Ich glaube, wenn man sehr dezidiert jedes Unternehmen diese Vorüberlegung für sich trifft, und dann haben wir uns die ganze Wertschöpfungskette im Stromnetz angeguckt, im Stromverteilnetz, und haben für jedes Aufgabenpaket auch gesagt, wie kann ich in Themen reinkommen und was kann vielleicht auch eine Perspektivkooperationsform sein. Aber das ist definitiv nicht immer die Fusion. Also deswegen würde ich mir sehr schwer tun, da eine Zielgröße, sondern eher klares Plädoyer, diese dezentralen Strukturen haben eine Stärke und ich würde nicht dafür plädieren, jetzt tun wir auch nicht in einem Gutachten, es müssen weniger werden.
Ja. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollen so ein bisschen so ein Sneak Preview geben in die Ergebnisse der Studie. Deswegen vielleicht mal konkret gefragt, was sind denn vielleicht auch die Funktionen von Netzbetreibern, wo ihr rausgefunden habt, Mensch, das sind eigentlich welche, die prädestiniert sind dafür, dass da die Kooperation verstärkt wird. Was sind vielleicht die Punkte, die auch zu den größten Ineffizienzen aktuell führen und am Ende eben dann die Punkte sind, wo man ansetzen kann mit solchen Kooperationen?
Ja. Konkretes Beispiel ist eins, das wir jetzt gerade auch am Markt in den letzten Jahren erlebt haben und aktuell auch erleben. Wenn es neue Aufgaben gibt, wie das Thema Smart Meter Rollout und alle digitalen Prozesse, die sich daran anknüpfen, bis zum Thema, wie nutze ich Flexibilität. Das sind Beispiele, wo es sehr, sehr wichtig ist, als Einzelunternehmen sich zu überlegen, mache ich das Thema wirklich dauerhaft alleine? Das ist das, was ich mit strategischer Vorüberlegung meinte. Und gerade bei neuen Themen fällt es den Unternehmen natürlich auch viel, viel leichter zu sagen, ah, da kann ich wahrscheinlich besser unterwegs sein, wenn ich es gemeinsam mache. Und genau das erleben wir im Smart Meter Gateway Bereich zum Beispiel. Reduzierte Anzahl von Anbietern, die genau diese Softwarelösung, diesen Prozess auch anbieten. Und viele Stadtwerke haben sich gesagt, das mache ich über Anbieter gemeinsam.
Wir sehen ja auch in anderen europäischen Staaten, dass da durchaus andere Modelle existieren. Wird auch dann in der Studie über die Grenzen Deutschlands hinaus geschaut, um zu gucken, wie funktioniert das denn woanders? Oder ist das quasi ausgeschlossen, weil wir sagen, wir kommen nun mal historisch aus diesem Umstand, dass wir so viele Verteilnetzbetreiber haben und brauchen quasi da jetzt nicht in der Vergangenheit rühren und uns Fragen stellen, warum kam das mal so?
Also die Fragen stellen wir offen, aber ich glaube, dass wir einfach eine Besonderheit haben aufgrund der Rechtsstruktur und einfach der Ausgangsbasis in Deutschland. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wie gesagt, jetzt nicht die Endlos-Diskussion über Fusionen kurzfristig zu führen, sondern zu sagen, zu akzeptieren, das ist unsere Struktur, die sehr viele Stärken und Vorteile hat. Und wie können wir in dieser Struktur Kooperationen für mehr Effizienz und Synergien, Skaleneffekte nutzen? Das ist die Herangehensweise und dann ist es relativ schwierig, das vielleicht mit einem französischen, Schweizer Modell zu vergleichen. Deswegen war hier auch eine klare Beauftragung, guckt vor allem, wie es in dem bestehenden Markt in Deutschland möglich ist, welche Hemmnisse gibt es da gerade und Gelingbedingungen für Kooperationen, wo muss Politik, wo muss Regulierung vielleicht auch Anpassungen vornehmen, dass noch mehr Dynamik da reinkommt und dann aber als dritter, vierter Stakeholder in dem Prozess neben Regulierung, Politik. Was konkret müssen Verbände oder können Verbände in diesem Zusammenhang bieten und leisten? Und wo, wie gesagt, müssen auch ganz klar die Branche, also die Verteilnetzbetreiber, vielleicht noch stärker einen Fokus drauf legen, sich zu überlegen, wo kann ich kooperativ unterwegs sein?
Ja, und finde ich auch vom Ansatz her, glaube ich, total richtig zu gucken, wie kommen wir aus dem Bestehenden weiter sinnvoll nach vorne und nicht zu überlegen, wie ist das Best-Case-Szenario auf einem weißen Blatt Papier, das ist, glaube ich, genau richtig. Und du sprachst gerade eben schon an, welche ne, Smart Meter war das Beispiel, ne, neue Themen. Nimmst du wahr, dass das Thema, nehmen wir Smart Meter, der Rollout, dann in der Kooperation gelöst wird, weil man das intern am besten, weil man niemandem was wegnimmt intern und es da quasi noch keine festgefahrenen Strukturen und Verantwortlichkeiten gibt, dass es B vielleicht aus einem wirtschaftlichen Druckgesichtspunkt gemeinsam gelöst wird, ist es im Zweifel auch Fachkräftemangel oder. Was sind so da aus deiner Sicht die größten Treiber, die dann quasi die Tür öffnen, sich miteinander zu unterhalten mit den Unternehmen?
Ja, wir haben ein, glaube ich, sehr prägendes Thema auch identifiziert und auch näher beleuchtet, das Thema Standardisierung. Was heißt das? Ich muss Standardisierung in mehreren Perspektiven mir anschauen. Einerseits, wenn zwei Unternehmen effizient zusammenarbeiten wollen, dann hilft es nicht, wenn der eine sagt, ich will den Knopf aber in grün haben und der andere in rot. Dann habe ich keine Synergien, keine Effizienzen. Das heißt, da ist es wichtig, bilaterale Standards zu finden und zu sagen, so wollen wir das Thema treiben. Perspektive 1. Ich glaube aber auch, und auch das haben wir näher beleuchtet, dass viele Standardisierungsthemen auch branchenweit ein Hebel für Effizienz und Synergien sind. Heißt konkret, Deutschland wurde viel über den Deutschland-Trafo diskutiert, so nach dem Motto, es gibt einen Trafo-Typ für ganz Deutschland. Das ist definitiv nicht die Antwort auf alle Fragen. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil ein Trafo in der Stadt sieht anders aus, hat andere Rahmenbedingungen als einer, der irgendwo ja auf der Wiese in einer ländlichen Region steht. Aber trotzdem hatte das Thema Standardisierung einen enormen Mehrwert. In Krisenzeiten, dass man sich gegenseitig helfen kann, aber auch vor allem um Prozesse, um Material, um Standards zu nutzen, gemeinsam zusammenzuarbeiten, ohne dass man gleich über Fusionen nachdenkt. Und deswegen dieses Thema Standardisierung ist einer der großen Hebel, der nicht neu ist, aber den man in bestimmten Aspekten vielleicht anders angehen muss.
Und wiederum eines der zentralen Themen für das Gelingen der Energiewende, wenn ich das nicht falsch sehe, weil ich würde sagen, dass wir technisch alles können, was wir für die Energiewende brauchen, ist ja mittlerweile klar. Die Frage ist eher, schaffen wir es in der Geschwindigkeit, die wir uns vorgenommen haben? Und da würde ich jetzt sagen, ist dieses Thema Genehmigung bzw. Standardisierung wahrscheinlich ein zentraler Faktor, wenn ich das so richtig sehe.
Genau so. Also wir haben natürlich wettbewerbliche Akteure in Deutschland, die ihr Produkt, sei es eine PV-Anlage, ein Batteriespeicher, eine Wallbox, ja nicht nur bei einem Netzbetreiber installieren wollen, sondern im Zweifel, wenn sie deutschlandweit aktiv sind, bei allen 870 Netzbetreibern. Und zu Recht diskutiert man da oder kritisiert man vielleicht auch aus der Richtung, ja, 870 Mal ein unterschiedliches Formular, ein unterschiedlicher digitaler Prozess, das kann ja nicht die Antwort sein. Und deswegen, genau wie du sagst, glaube ich, geht es darum, auch bei Prozessen, bei Portalen über Standards nachzudenken, damit, wie bei der Sparkasse, wenn ich bei der Sparkasse in Freiburg meinen Überweisungsträger abgebe, sieht er genauso aus wie in Aachen. Und ich glaube, dass zu Recht natürlich auch Marktakteure die Erfordernis haben, zu sagen, das möchte ich natürlich auch bei einem Netzbetreiber haben, damit ich nicht jedes Mal bei Null anfange.
Und eine Frage vielleicht auch noch zu den Gesellschaftern, also zu den Kommunen, weil wir ja auch darüber sprechen, dass wir so viele Verteilnetzbetreiber haben, weil sie eben in Deutschland in kommunaler Hand sind. Und muss man ja auch sagen, die Netze, Netzbetriebe dazu beitragen, dass einfach die Kommunen auch finanziert werden. Das heißt also, da hängt deutlich mehr mit dran, als einfach nur der Betrieb eines Stromnetzes. Welche Rolle spielt diese Perspektive der Gesellschafter, also der Kommunen in der Studie, sowohl mit Blick darauf, dass sie natürlich Interesse an der Finanzierung haben, aber auch mit Blick darauf, dass sie selber auch vor Ort die Energiewende umsetzen wollen?
Ja. Ich glaube, die kommunalen Anteilseigner sind Teil der Lösung. Weil nochmal, vor Ort wird die Energie- und Wärmewende gestaltet. Und da ist dieses Zusammenspiel zwischen Kommune als Anteilseigner und Verteilnetzbetreiber entscheidend. Heißt ganz konkret, natürlich ist der Verteilnetzbetreiber dann auch der Umsetzer der Energiewende in der Stadt X oder der Kommune Y. Aber, und das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit, wenn es über Kooperationen geht, dann ist auch wichtig, dass da auch die Bereitschaft der Anteilseigner ist. Und dann sprechen wir nicht über Fusionen im ersten Schritt. Ja, auch gemeinsam mit der Nachbarkommune, mit dem Nachbarstadtwerk dann auch den Raum zu schaffen, zu sagen, wo können wir jetzt gemeinsam über zwei Städte auch Lösungen finden.
Genau, und wie nimmst du in den Diskussionen dann das Thema Verantwortung ist ja das eine und die andere Seite ist dann auch tatsächlich Geld im Zweifel zu ermöglichen als Kommune, wo man ja top-down drauf guckend jetzt auch nicht in der Presse liest, dass da die Geldbeutel überquillen. Das ist ja auch ein Aspekt, dass man gemeinschaftlich Lösungen findet, würde ich erwarten, um Finanzierungsthemen besser gestalten zu können, besser verteilen zu können, etc. Wie siehst du das Thema?
Haben wir auch angeführt. Wir haben auch sehr viele Interviews mit Unternehmen geführt, um genau das auch aus der Praxis zu beleuchten. Welche Themen im Rahmen der Wertschöpfungskette und als Finanzierung ein wichtiger Baustein sind denn für euch relevant? Die Herausforderung im Finanzierungsbereich ist definitiv da. Für jedes Unternehmen aber auch unterschiedlich ausgeprägt. Erkenntnis war aber, dass man da klar aus den Unternehmen zurückgespiegelt hat, das sind Themen, die geht man im Zweifel alleine an. Weil das ist auch vertraglich, rechtlich relativ komplex, gemeinsame Finanzierungsmodelle zu finden. Der Schwerpunkt von den Unternehmen wurde interessanterweise eher auf den anderen Themen gelegt, also im Rahmen der operativen Wertschätzung von Planung über Bau, über Datenmanagement, da wirklich den Schwerpunkt in Kooperationen zu legen, unabhängig davon, dass ich natürlich das Thema Finanzierung habe. Wieso macht das trotzdem Sinn? Nach unserer Einschätzung, wenn ich Skaleneffekte und Effizienzen im operativen Geschäft hebe, reduziere ich natürlich auch den Finanzierungsaufwand. Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt, wo dann auch beides ineinander greift.
Wir haben ja aber auch nicht nur die Netzbetreiber, die eben auch dieses Finanzierungsproblem haben, die auch natürlich zur Finanzierung der Kommune beitragen, sondern wir haben ja daran hängend auch noch die Stadtwerke als Vertriebsgesellschaften. Teilweise sind sie integriert, das heißt also Netzbetrieb und Vertrieb in einem Unternehmen, teilweise sind sie aber auch unbundled, also getrennt. Kann man denn aus der Studie, die ihr jetzt explizit für die Netzbetreiber durchgeführt habt, auch Rückschlüsse ziehen zum Thema Kooperation im Bereich der Vertriebsgesellschaften, der Stadtwerke? Oder geht das nicht, weil wir beim Netzbetrieb über eben Konzession und reguliertes Geschäft sprechen und da einfach der Wettbewerb ein anderer natürlich ist als im wettbewerblichen Bereich im Vertrieb?
berechtigte Frage. Man muss klar sagen, Fokus des Gutachtens war rein das Verteilnetz. Aber genau den Punkt, den du ansprichst, haben wir durchaus auch am Rande zumindest kurz thematisiert. Weil natürlich ist es so, wenn ich sehr effizient im Strom bin, ist trotzdem die Frage, wie kann ich auch spartenübergreifend effizient sein? Konkretes Beispiel. Ich habe eine Straße, wo mehrere Medien liegen. Wenn ich nur den Prozess des Baus der Stromleitung optimiere, Legen von Kabeln, dann laufe ich im Zweifel zwei oder dreimal durch die Straße, ne? Weil erst macht Strom, dann kommt Gas und dann Wärme. Also eigentlich ein klassisches Thema, wo heute sehr viel zusammengearbeitet wird schon, auch innerhalb der regulierten Geschäfte. Und trotzdem, wo man sagen muss, in der Perspektive ist es einfach wichtig, nicht nur Effizienz im Stromnetz zu heben, sondern über die volle Bandbreite der Unternehmen. Aber das haben wir in der Studie aufgrund der Beauftragung nicht näher betrachtet.
Ja, wir müssen direktes Beispiel hier, die Lothringer Straße, die war in den letzten 5 Jahren ein paar Mal offen, hier in Aachen, direkt an unserem Kloster, wo wir hier sitzen als BET. Das ist tatsächlich was ja auch die Bürger dann halt beschäftigt und was, böse gesagt, einfach dann nervt, wenn man die Straße dreimal in 3 Jahren offen hat und dann jedes Mal eine andere Gesellschaft wieder was macht. Und mal abgesehen davon, dass es dann einfach viel, viel, viel teurer ist und völlig unnütz.
Richtig. Ich glaube, wir sehen gerade, wie in der Energie- und Wärmewende allein in den Infrastruktursparten Zusammenhänge bestehen. Wenn ich aus einer Sparte rausgehe, zum Beispiel perspektivisch aus dem Gasthema, ja, da muss klar sein, dass ich Alternativen für die Kunden biete, sei es über die Fernwärme oder strombasiert bei der Wärmepumpe. Und genau das Beispiel, das du bringst, es darf am Ende des Tages vor Ort nicht dazu führen, dass ich 3 oder 4 Mal die Straße aufreiße, weil ich nur die eine Sparte optimiert habe.
Jetzt haben wir eine ganze Reihe an Themen schon angesprochen. Wir kommen aber auch schon ans Ende zeitlich gesehen von unserer heutigen Folge. Deswegen vielleicht nochmal zum einen für dich die Gelegenheit zu sagen, haben wir irgendwas vergessen, was ganz wichtig in der Studie ist, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, und vielleicht auch nochmal zusammengefasst, was sind denn die Kernbotschaften, wenn man versucht, sie auf vielleicht 2, 3 Botschaften einmal runterzubrechen aus der Studie?
Ja, wir haben ja heute einen kleinen Sneak Preview gegeben. Ich würde sagen, freut euch drauf. Sie wird ja bald veröffentlicht. Dann gibt es auch das nachzulesen. Und ich glaube auch mehr Informationen im Konkreten, als wir heute vielleicht im Podcast abdecken konnten.
Sie ist ja schon veröffentlicht. Wir sind in der Zeitreise.
Stimmt. Okay. Was sind aber so die 3 Kernerkenntnisse, um das vielleicht einmal noch aus meiner Sicht zusammenzufassen? Ich hatte es gesagt, die Energiewende Punkt 1 findet vor Ort statt. Und genau deswegen haben auch dezentrale Strukturen, auch im Stromnetz, ihre Vorteile, um Akzeptanz zu schaffen und vor Ort auch die Umsetzung zu garantieren. Und da, glaube ich, sollten wir weniger über Fusionen oder wie viel Anzahl von Netzbetreibern es braucht diskutieren, sondern auch akzeptieren, das ist unsere Ausgangsbasis. Punkt 2 ist, die Energie- und Wärmewende wird Geld kosten. Das heißt, wir werden investieren müssen in erneuerbare Energien weiterhin, auch in Netze, auch im Stromverteilnetz. Und deswegen ist es so wichtig, sich genau als 2. Punkt Gedanken zu machen, wie kann ich über Kooperation Synergiepotenziale heben und diese Kosten auf ein akzeptables und bezahlbares, ein finanzierbares Minimum reduzieren. Und 3. Punkt ist dann sozusagen der Appell, den wir auch in der Studie haben. Wir haben die 4 Stakeholder, das heißt ganz klar, Politik muss den Rahmen dafür schaffen, muss ihn auch öffnen für Kooperationen. Die Regulierungssystematik, gerade im Strom, muss auch eine Grundlage schaffen, dass es nicht zum Nachteil ist für die Verteilnetzbetreiber, wenn sie kooperieren. Und die Verbände, wir haben sehr starke Verbände wie den VKU, die eine entscheidende Rolle bieten, auch die müssen ihren Beitrag leisten. Und last but not least, der Appell an die Verteilnetzbetreiber. Alle, die bei Kooperationen schon gut unterwegs sind, weiter so. Und alle anderen, die das vielleicht noch nicht so auf dem Fokus haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir unterstützen da gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, wo viele viel mehr hinschauen sollten und wo wir noch viele Potenziale heben können.
Spitze. Und dann erstmal vielen Dank, dass du da warst und uns quasi in der Zeitreise mitgenommen hast. Alle, die den Podcast gehört haben, haben wahrscheinlich parallel schon die Studie runtergeladen und scrollen gerade durch und gucken sich auch die Grafiken zum Voiceover an. Vielen Dank, dass du dafür bereitgestanden hast und die offenen Einblicke gegeben hast und die spannenden Aspekte dargelegt hast.
Super, das war sehr spannend. Wir nehmen auch wieder einiges zum Weiterdenken auf jeden Fall mit und werden natürlich auch in die Studien nochmal reinschauen, beziehungsweise sie auch allen unseren Kundinnen vielleicht mal auf den Tisch legen, um zu schauen, was da die Rückmeldungen sind.
Vielen Dank euch beiden. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich komme gern wieder, dann gerne mit dem nächsten Thema.
Das war BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschö.